Hallo ihr lieben Sportbegeisterten, mein Name ist Christian Drastil. Ich habe 2017 die Rechte der 2015 eingestellten Sportwoche mit knapp 900 Printausgaben übernommen und ich bin folgender Meinung. Ja, herzlich willkommen wieder zum Sportwoche Business Athlete Podcast. Mein heutiger Gast ist Harald Bauer, langjähriger Sportdirektor der ASKÖ Bundesorganisationen, Ex-Geschäftsführer der Sporthilfe und jetzt mit Will Dienstrad.at selbstständig. Wir haben sogar Business Athlete Awards gemeinsam ausgerichtet. Lieber Harald, servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
Servus, herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich auf unseren Talk und ich lerne ja bei jedem Gespräch dazu, wir werden über all diese Dinge, die ich anmoderiert habe, sprechen und auch über deinen eigenen Sport, Volleyball. Ich habe es nicht gewusst. Reden wir zuerst über Volleyball, bitte. Was war die Faszination, diesen Sport auszuüben? Oder was ist die Faszination?
Da gibt es eine ganz einfache Erklärung. Ich war immer ein bisschen scheu, was den Gegner betrifft. Und bei vielen Ballsportarten bist du direkt mit dem Gegner konfrontiert. Ich wollte immer Mannschaftssportarten gerne ausüben. Und Volleyball ist mir da insofern sehr, sehr entgegengekommen, dass man maximal am Netz auf eine Berührung hat, aber sonst nie.
Und ihr habt nicht einmal einen Schläger, wie wir Tennisspieler. Wir haben uns durchaus auch einmal im Doppel gegenseitig verletzt, wenn wir beide mal zum Ball hin. Stichwort Zahn. Aber Volleyball hat Spaß gemacht. Wann hast du da begonnen? Und eher in der Halle, nehme ich an, oder?
Ja, also eigentlich fast ausschließlich in der Halle. Ich habe kurz nach Ende meines Studiums bin ich einer Lehrer-Volleyballgruppe beigetreten, die sich halt wöchentlich zweimal getroffen hat. Und so bin ich zum Thema gekommen, dabei geblieben. Und nachdem da immer wieder wechselnde Teilnehmer auch dazugekommen sind, habe ich auch dann aus dem Sport wieder Studienkolleginnen und Freunde getroffen, unter anderem die Sonja Spendelhofer, die heute Präsidentin des österreichischen Leichtathletikverbandes ist, mit der spiele wöchentlich, wenn es für beide Seiten gut ausgeht.
Dann bitte ich dich, sie lieb grüßen zu lassen, die ist mit mir in die Schule gegangen, die Sonja. Und natürlich. Unlängst im Podcast mit der Viola Kaiser, mit der Sprinttrainerin, haben wir die Sonja auch gelobt. ASKÖ als Stichwort, 1994 bis 2016 hast du auf LinkedIn eingegeben. Ich weiß seit dem Vorgespräch, dass es da eine Unterbrechung gab, eine durchaus spannende. Aber reden wir über ASKÖ. Was war damals der Grund, dort quasi anzudocken und was macht man als Abteilungsleiter Sport? Ich kann mir es vorstellen, aber in eigenen Worten klingt es besser.
Naja, ich habe 1994 mein sportwissenschaftliches Studium beendet, habe dann die Sommermonate noch einmal genutzt, um ordentlich Urlaub zu machen, bevor man tatsächlich in den dauerhaften Arbeitsprozess einsteigt und habe mich im Herbst auf Arbeitssuche begeben. Mhm. Und da sind die drei Dachverbände meinem sportlichen Naturell sehr nahe gekommen. Ich war nie Spitzensportler, ich war ambitionierter Hobby- und Leistungssportler, aber nie ganz vorne dabei. Und das Angebot der Dachverbände und die Vielfalt, ich bin auch ein Allrounder, die Vielfalt ist mir da insofern sehr sympathisch gewesen, als die ASKÖ über 100 Sportarten mit sogenannten Bundesreferaten anbietet und ich konnte diese Referate betreuen und auch die Marketingagenten am Beginn übernehmen, weil ich 3 Jahre Marketing- oder Agenturerfahrung mitgebracht habe und der damalige Geschäftsführer der ASKÖ Bundesorganisation diese Marketingabteilung aufbauen wollte. Das war 1994.
Schön. Und viele, viele Generationen an Hobbysportlerinnen und Sportlern, unter anderem auch meine Kinder vor kurzem waren da bei euch, du bist nicht mehr dort, aber ich sage noch immer bei euch, gerne, gerne dabei, da wird wirklich viel Gutes gemacht. Hast du eigentlich jemals bei einem Jedermann-Zehnkampf mitgemacht als Allrounder, als Sportler?
Nein, da hat das leichtathletische Talent nicht ausgereicht. Ich habe mit 20 Jahren habe ich 63 Kilo gehabt. Also für alle Wurfbewerbe wäre das deutlich zu wenig gewesen.
Wäre vielleicht nicht ganz weit gegangen, aber mich hat es da beim Stabhochsprung rausgeschossen, koordinativ. Aber wie auch immer. Wir sprechen über deine Unterbrechung 1999-2000, die du mir im Vorgespräch erzählt hast. Bitte.
Ja, das ging irgendwie sehr, sehr plötzlich. Ich war eigentlich vorgesehen, die Nachfolge des Geschäftsführers in der ASKÖ Bundesorganisation anzutreten, der seinerseits damals Geschäftsführer der ausgegliederten Bundessporteinrichtungsgesellschaft geworden ist. Und nachdem diese Position vakant geworden ist und ich sein rechter Arm war, sein engster Mitarbeiter war, war das eigentlich eine logische Nachfolge nach 5 Jahren. Es kam dann ein bisschen anders. Es war eigentlich war es eine Rochade mit dem Sportreferenten im Bundeskanzleramt, mit dem Michi Maurer, der heute noch Geschäftsführer der ASK-Bundesorganisation ist. Ich habe damals dann sehr kurzfristig zugesagt, diesem Wechsel, bin zu Peter Wittmann ins Staatssekretariat für Sport, Kultur und Europa gegangen und habe dann eigentlich wunderbare Sportprojekte für ihn begleiten und übernehmen dürfen. Wir erinnern mich daran, das Senza Confini Projekt, das ist die Olympia-Bewerbung von Klagenfurt, Friaul, Julisch, Venetien und Slowenien gewesen. Ich hatte dann in diesem Jahr das Glück, bei der IOC-Vollversammlung mit einer großen österreichischen, italienischen und slowenischen Delegation dieses Modell dort präsentieren zu dürfen oder Teil der Delegation zu sein. Vielmehr leider war es, wie man heute weiß, nicht erfolgreich, weil die Italiener mit Turin dann letztendlich den Zuschlag bekommen haben.
Lass mich das noch kurz einreihen, das war Klima, glaube ich. Ne?
Das war Kabinett Kanzler. Klima, ja.
Kabinett Klima. Und du bist nachher wieder beim ASKÖ gewesen und sehr lange bis 2016 und da fällt auch von 2008 bis 2016 eine zusätzliche Funktion, eine internationale Funktion rein, der Präsident des CSIT, der World Sports Games. Auch da kann ich mir wieder ein bisschen was drunter vorstellen, aber du kannst das besser erzählen.
Meiner Rückkehr aus dem Bundeskanzleramt habe ich sehr rasch internationale Agenten auch übernommen, und zwar als Delegationsleiter unserer Mannschaften, die wir international zu den Bewerben geschickt haben einerseits und auf der anderen Seite als Veranstalter im eigenen Land. Und mein Vorgänger war auch Vizepräsident im CSIT. Das ist die internationale Arbeiter- und Amateursportorganisation. Die ASKÖ ist Gründungsmitglied 1911 gewesen. Wow. Und mein Vorgänger im internationalen Verband war ein finnischer Universitätsprofessor und Abgeordneter. Und der hat nach 2 Perioden sein Amt zur Verfügung gestellt und wollte das nicht mehr weiter ausüben, weil es natürlich mit sehr, sehr intensiver Reisetätigkeit verbunden ist. Dieses CSIT-Netzwerk ist weltumspannend, mit Ausnahme von Australien auf allen Kontinenten vertreten. Und du kannst dir lebhaft vorstellen, dass das eine intensive Aufgabe war, mit all diesen unterschiedlichen Kulturen, auch mit den unterschiedlichen Religionen, mit den unterschiedlichen sozialen Herkünften, das unter einen Hut zu kriegen. Das war eine sehr, sehr spannende und lehrreiche Aufgabe. Und ich habe in einer Wahl zu diesem Ehrenamt wohlgemerkt, ja, ich war für diese Position von der ASKÖ zum Teil dann auch freigestellt. Ich habe hier eine Stichwahl gegen einen Italiener 2008 gewinnen können und habe diese Position dann bis 2016, bis zum Antritt als Geschäftsführer der Sporthilfe inne gehabt.
Das war das Unentschieden, nachdem es Turin dann alleine gemacht haben quasi, ne? Hast du die Stichwahl gewonnen gegen einen Italiener? Nein, Scherz beiseite. Was mich in dem Zusammenhang noch interessieren würde, ist ASKÖ, also wir wissen, wie sich Österreichs Sport einreiht, wenn man ein bisschen ein Beobachter ist. Wie stark ist eigentlich ASKÖ im internationalen Verbund der vergleichbaren Verbände für Arbeitersport anderer Länder?
Puh, da muss ich ein bisschen ausholen, Christian, weil Arbeitersport in Österreich als solcher ja nicht mehr existiert. Deswegen haben wir auch den internationalen Verband als Arbeiter- und Amateursportverband, also mit diesem Zusatz dann letztendlich präzisiert, ganz korrekt. Die Errungenschaften des Arbeitersports liegen ja in der Historie, in den 20er und 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, wo auch die Arbeiter-Olympiaden stattgefunden haben, nämlich in Frankfurt, in Belgien und eine davon auch in Wien mit sage und schreibe 80.000 aktiven Teilnehmern. Also das zählt heute noch zu den weltgrößten Veranstaltungen überhaupt, 90-100 Jahre später. Und dort liegen natürlich auch die Verdienste der Arbeitersportbewegung, die dafür gesorgt hat, dass arbeitende Menschen auch Zugang zum organisierten Sport bekommen. Er war damals der arbeitenden Bevölkerung verwehrt. Und das war die Ursache der Gründung von Naturfreunde, ARBÖ, also die Radsportler, wenn du so möchtest, oder der Touristenverein Naturfreunde, der natürlich auch mit der Bewegung in der freien Natur zu tun hatte. Und dann in Wien, wenn du dich erinnerst, gibt es den WAT, den Wiener Natürlich. Arbeitertourenverein. Ja. Das sind die historischen Clubs und Verbände und Vereine, die heute noch existent sind. Und aus meiner Sicht, wo das Thema Bewegung und Sport im schulischen Kontext sehr in den Hintergrund gerückt ist, mehr Berechtigung denn je haben.
Voll d'accord. Bin ich bei dir? Vor meiner Zusatzfrage, die dich unterbrochen hat, hast du schon die Sporthilfe erwähnt. 2016 ist es losgegangen, du hast die Geschäftsführung der Sporthilfe übernommen. Ich habe es jetzt nicht ganz präsent. War das direkt nach dem Toni Schutti, oder?
Ja, das war unmittelbar in die 16 Jahre, die Toni Schutti die Geschäftsführung innehatte.
Na, dann blicken wir mal in diese Zeit, 2016 bis 2019. Wir hatten noch keine Pandemie, das war mal positiv. Was waren da so die sportlichen Highlights in deiner Geschäftsführerzeit? Und ich denke jetzt wirklich an die sportlichen Highlights.
Die sportlichen Highlights waren mit Sicherheit, dass es mir gelungen ist, in diesen 3 Jahren die Sporthilfe wirtschaftlich wieder auf sehr, sehr gesunde Beine zu stellen und daraus resultierend die größte Förderreform durchzuziehen, die es gegeben hat. Die war aus meiner Sicht längst überfällig, weil die Förderbeträge, ja, sprechen wir es ganz offen an, für viele nicht mehr als ein Taschengeld sind oder waren.
Ja, stimmt.
Und selbst in der Gold-Kategorie mit 800 Euro, da kann man keine großen Sprünge damit machen. Die Sporthilfe selbst hat ja das Ziel immer wieder postuliert, eine Fördereinrichtung zu sein, die sich A selbst finanziert, das heißt ohne staatliche Subventionen. Das, glaube ich, ist dem Großteil der Bevölkerung heute noch nicht bewusst. Vielleicht auch deshalb, weil es immer sehr hohen, großen politischen Einfluss gegeben hat. Das heißt, es war statutarisch auch immer festgeschrieben, dass der jeweilige Sportminister als Präsident der Sporthilfe auftritt. Und vielleicht aus diesem Kontext heraus war diese fälschliche Annahme dann in der Bevölkerung auch so weit verbreitet.
Ja, die Politik stellt sich immer, sage ich jetzt durchaus zynisch, gerne beim Sport dazu, sind billige positive Werbungsbilder. Und wenn man jetzt nach Deutschland schaut, zur abgelaufenen Fußball-Europameisterschaft, gibt es, glaube ich, zu Recht ziemlich viel Feedback für Politikergranten mehrerer Nationen, dass man da auf Steuerzahlerinnenkosten schöne Fotos kriegt. Aber Einschaltung, Christian, jetzt Ende. Sporthilfe 2016 bis 2019. Wir haben auch gemeinsam den Business Athlete Award für ehemalige Spitzensportler, die jetzt in der Wirtschaft erfolgreich sind, gemacht. Nochmal danke dafür, dass ihr da unser Partner gewesen seid. Hupo Neuper, Anno Wohlvater, Stefan Rathauski ausgezeichnet. Wie ist der Kontakt zu diesen, sage ich, Sportalumnis, zu den ehemaligen Größen zu halten als Sporthilfe? Was kann man da tun?
Naja, ich habe da einige Versuche unternommen, die ehemaligen Sporthilfeempfänger ins Boot zu holen und heute Unterstützer der Sporthilfe zu werden. Das ist mit überschaubarem Maße ist das gelungen. Aber du hast einen ausgezeichneten Business-Athleten erwähnt, den Stefan Rathauski. Mit dem habe ich nach dieser Veranstaltung, wo er diesen schönen Award übernommen hat, ein sehr intensives Gespräch geführt. Als Vice President von RHI International hatte sich bereit erklärt, ein Budget zur Verfügung zu stellen. Ich habe damals gemeinsam mit dem Forum Zukunft den MBA für Topsportler mit ins Leben gerufen. Die Sabine Batter ist als Bildungsreferentin ganz federführend dabei gewesen und hat uns als Sporthilfe eingeladen, hier die Trägerplattform zu spielen. Und Stefan Rathauski hat das mitgekriegt. Er ist ja nicht nur ein Topathlet gewesen, sondern
Fechter, muss man dazu sagen, für die, die ihn eigentlich, ich kannte ihn ja auch nicht wirklich, und dann lese ich seinen Lebenslauf.
Ganz genau.
Das ist unser Mann, der hat den Merger RHI und Magnesita
so betreut
im Konzern. Ja.
Und sorry. Er hat das nicht vergessen. Er hat nicht vergessen, dass er seine sportliche Karriere durch die Unterstützung der österreichischen Sporthilfe auch bis ins internationale Top-Level ausüben konnte. Und hat gesagt, jetzt bin ich in einer Position, wo wir uns wirtschaftlich solche Modelle wie den MBA mit Stipendien leisten können. Und ich bin gerne bereit, für 5 Athleten pro Jahr ein Stipendium zu übernehmen.
Wunderbar. Schöne Geschichte, wusste ich so nicht und freut mich natürlich ganz besonders, dass das im Rahmen dieser Verleihung irgendwie als beidseitige Idee entstanden ist. Sabine Pater, hast du erwähnt, sie war auch zu Gast. Ich werde die Folge dann in den Shownotes zu unserem Gespräch verlinken. Die kämpft natürlich auch um ihre Sportlerinnen-Ausbildung, ganz aktuell, gar keine Frage. Gut, was haben wir noch? Ja, wir gehen eigentlich schon langsam in Richtung Selbstständigkeit, oder? Bei dir.
Sehr, sehr gerne, ja.
Ja, dann machen wir das. Was waren damals die Beweggründe, dich selbstständig zu machen? Da hast du mal HB erwähnt. Das kann ich, glaube ich, so ähnlich wie mein CD herleiten. HB, oder?
Ja, das war nach Ende meines Geschäftsführervertrages bei der Sporthilfe. Ich hatte einen 3-Jahres-Vertrag und die Sporthilfe wurde dann neu besetzt. War ich gezwungenermaßen am Arbeitsmarkt, wie nennen wir es, Christian? Schwer vermittelbar will ich nicht sagen, aber aufgrund meiner Altersstruktur natürlich auch teuer. Das war mir bewusst.
Das sind die Themen. Ja, wenn und, sich was politisch neu umfärbt oder so, dann ändern sich viele Parameter anders als in der Privatwirtschaft natürlich. Das war wohl ein Mitgrund auch deiner Selbstständigkeit.
Meine Leistung war es definitiv nicht, die diesen Geschäftsführerwechsel beeinflusst hat.
Ja, du hast dann HB-Events gemacht und Branding Park
klingt
spannend.
Branding Park ist eine Veranstaltungsagentur, die für große Kunden wie den Moet Hennessy-Konzern bei Messen die ganzen Ausstattungen vom Messestand über die Messebetreuung, Messegestaltung macht. Und die Branding Park GmbH hatte einen neuen Miteigentümer, die mich an Bord geholt haben. Wofür ich heute noch sehr, sehr dankbar bin, weil wäre ich nicht zur Branding Park als Co-Geschäftsführer gegangen, hätte ich Stefan Limbrunner nicht kennengelernt. Stefan Limbrunner ist der langjährige CEO von KTM Bike Industries mit Sitz in Mattighofen. Und der hat mich im Jänner 2020 bei einem Kaffeetratsch auf das Thema Dienstradleasing aufmerksam gemacht, dass das jetzt 10 Jahre nach Deutschland auch nach Österreich kommt. Und diesen Ball habe ich dankend aufgefangen, 6 Wochen später bei Ausbruch der Pandemie im März 2020, weil alle unsere Veranstaltungen, Messe-Events, alles, was wir für dieses Jahr bereits geplant und zum Teil auch produziert hatten, mit einem Tag von einem Tag auf den anderen stillgestanden ist. Somit hatte ich Zeit im Homeoffice mich einzulesen, was das Dienstradleasing in sich birgt und ein paar Monate später habe ich dann gemeinsam mit dem Geschäftsführer der Branding Park die Wildinstrad GmbH gegründet.
Februar 2021 hast du selbst auf LinkedIn eingegeben. Also wir waren mitten in der Pandemie noch, irgendwelche Lockdowns und so weiter. Du bist CEO von wildinstrad.at. Ja, und jetzt sprechen wir doch über die Vorteile als Arbeitnehmer und als Unternehmer, die diese Dienstrad Story so mit sich bringt. Ich habe eine starke B2B-Hörerschaft immer wieder dabei im Podcast. Was sind die Vorteile?
Jetzt haben wir gerade ein bisschen über die Politik uns auch auslassen. Jetzt holen wir es einmal lobend vor den Vorhang. Auch wenn es 10 Jahre nach Deutschland letztendlich nach Österreich gekommen ist, so war es ein Ansinnen der aktuellen Bundesregierung, den Radverkehr in Österreich zu stärken. Sie haben es auch ins Regierungsprogramm geschrieben, mit dem ambitionierten Ziel, den Radverkehrsanteil von 7% auf 13% zu heben. So wie es ausschaut, wird das auch gelingen. Dass man solche Ziele nur dann verfolgen und erreichen wird können, wenn man entsprechende Maßnahmen setzt, ist, glaube ich, selbstredend. Aber die Pandemie war natürlich ein Katalysator. Viele Menschen hatten in der Pandemie Angst vor Ansteckungen im öffentlichen Verkehr und sind wieder auf das Fahrrad ausgewichen. Und da ist eigentlich ein Thema der Katalysator schlechthin, das ist das E-Bike. Mhm. Das E-Bike hat das Mobilitätsverhalten von Tausenden und Millionen von Menschen in Zentraleuropa bereits verändert, weil es durch die Motor- und Akkuunterstützung einfach derartige Hilfestellungen leistet, dass a, die Radien, die damit bewältigbar sind, groß werden, dass Dienstrad im Business, in der Wirtschaft einsetzbar wird, weil selbst wenn ich mit Anzug und Krawatte unterwegs bin und auf einem E-Bike sitze, ich nicht verschwitzt beim Kunden ankomme. Und das dritte Thema ist, das mich oft beschäftigt hat, das sind Berge. Ich bin gern in den Bergen, aber ich bin kein Bergradfahrer. Und mit dieser Akkuunterstützung ist jeder Berg für jeden ungeübten Fahrer auch leicht bewältigbar. Und damit war das ein Game Changer in der gesamten Mobilitätspolitik auch. Und wenn ich zu Beginn gesagt habe, hier erwähnen wir jetzt die Politik einmal ganz positiv, dann mache ich das gerne und aus gutem Grund, weil das Dienstradmodell ein absolutes Erfolgsmodell ist.
Dann spielen wir doch mal so einen Fall durch. Angenommen, meine Musterfirma XY hat Interesse, unterstützt ideologisch und auch letztendlich sinnhafterweise und mobilitätsmäßig deine Argumente. Wie mache ich das jetzt und was macht Will-Dienstrad.at dabei für mich?
Es ist nicht kompliziert, Christian. Du bietest als Arbeitgeber deiner Mitarbeiterschaft aktiv das Dienstrad an. Du sagst ihnen, ihr könnt euch ein Wunschrad bei einem der Fachhändler, die Fahrräder anbieten, ganz egal welche Marke, welche Type, welches Modell, welche Farbe. Also ihr sucht euch.
Ich unterbreche kurz, ich suche mir das selbst aus, oder mein Mitarbeiter oder meine Mitarbeiterin.
Der Mitarbeiter sucht sich sein Wunschrad aus.
Okay.
Jeder kriegt sein Wunschrad, egal welche Marke oder Type. Eine Person will ein Lastenrad, der andere ein Faltrad, der ein Fully E-Bike oder du vielleicht ein Rennrad.
Und wenn ich schon ein Rad habe, kann ich mein bestehendes Rad oder muss es ein neues auch sein?
Es muss immer ein neues sein.
Okay.
Es handelt sich dabei um ein Leasing-Modell mit 48 Monaten Laufzeit. Deswegen,
ja. Okay.
Das hat gesetzliche und Fördergrundlagen. Die Förderung, die das Bundesministerium für Klima- und Umweltschutz ausschüttet für E-Bikes, ist an 48 Monate Behaltedauer im Betrieb gebunden. Am Ende der Laufzeit können die Mitarbeiter um 16% Restwert das Fahrrad käuflich erwerben und ins Eigentum übernehmen. Das heißt, sie finanzieren 84% über die Laufzeit und 16% bei Eigentumserwerb am Ende.
Das klingt machbar für die und ist, glaube ich, ein Riesenmotiv als Arbeitnehmerin. Ne?
Wenn ich dann 16%. Es ist das beste Mitarbeiter-Benefit, das es überhaupt gibt, weil durch Steuererleichterungen, die der Gesetzgeber 2020 eingezogen hat, durch Fördermodelle und denn durch den Abzug der Finanzierungs- und Versicherungsrate vom jeweiligen Bruttogehalt noch einmal ordentlich bei den Lohnsteuern und bei den Sozialversicherungsabgaben jeder einzelnen Person gespart wird. So erreichen wir bei geförderten Rädern einen Preisvorteil von rund 40% im Vergleich zu Privatkauf und Privatversicherung. Und der große Benefit darüber hinaus ist noch, dass die Mitarbeiter das Fahrrad nicht auf einmal beim Händler bezahlen, sondern in ganz kleinen, gleichbleibenden Monatsraten durch Abzug aus ihrem Bruttogehalt.
Und eine Versicherung wird dabei sein, wie bei jedem Leasing, nehme ich an, oder?
Es ist eine Top-Versicherung dabei, die nicht nur Vollkaskoschutz bietet, sondern auch den Arbeitgeber davor schützt, wenn ein Mitarbeiter aus dem Unternehmen ausscheidet.
Gibt es irgendwelche Obergrenzen, was das Rad kosten darf? Weil beim E-Bike wird es ja rasch einmal relativ teuer.
Also wir haben einen Durchschnittspreis bei allen Rädern, die bei uns jetzt draußen sind, von 4.500 Euro. Das ist sehr, sehr hoch. Ja. Aber die Mitarbeiter greifen gerne zu höherwertigeren Rädern, weil sie sich eben 40% ersparen und weil sie es nicht auf einmal zahlen müssen. Die Obergrenze versicherungstechnisch liegt bei uns bei 11.900 Euro.
Ich bin da dann immer so neugierig und muss dann eine Frage stellen. Wer kontrolliert, ob mit diesen Rädern überhaupt Kilometer gemacht werden oder ob man die nur günstig kaufen will?
Naja, es wäre ja völlig am Sinn vorbei, sich ein teures E-Bike oder Fahrrad anzuschaffen und es nicht zu nutzen. Das wird fallweise durchaus passieren, aber dann ist auch kein Schaden entstanden. Der Gesetzgeber geht davon aus, dass wenn sich jemand ein Rad über den Dienstgeber anschafft, dass es nicht nur für mögliche Betriebsfahrten nutzt, sondern in erster Linie auch privat. Und das Schöne, was mit dem Dienstrad verbunden ist, das wird ja manchmal auch falsch assoziiert, du musst nicht einen einzigen Kilometer betriebliche Nutzung nachweisen.
Also kein Fahrtenbuch?
Kein Fahrtenbuch.
Weil das ist bei den Autos immer sehr, sehr mühsam, weil es verschwindet ja doch immer mehr natürlich, nicht zuletzt durch Homeoffice und hin und her und all die Sachen. Also die Vorteile für Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer verstehe ich voll. Für mich jetzt als Unternehmer, Benefit, Mitarbeiterbindung, alles ganz klar. Aber als gelernter Österreicher habe ich immer ein bisschen Panik vor der Bürokratie. Wie schaut's da aus und wie kommt Will-Dienstrad.at da ins Spiel?
Die Panik kann ich dir in der Sekunde nehmen, weil hier unsere Dienstleistung natürlich noch ins Spiel kommt. Ich bin ja nicht nur beraterisch tätig, was Förder- und steuertechnische Belange betrifft. beziehungsweise juristische Belange, die mit diesem Modell verknüpft sind, sondern ich bin auch Betreiber von einem IT-Portal, die softwarebasiert ist und passwortgeschützt ist, wo jeder Unternehmer sich selbst anlegt mit einem Unternehmensprofil, die Rahmenbedingungen, die mit dem Dienstrat verknüpft sind, entsprechend eingibt und dann die Mitarbeiter sich auf diesem Portal selbst registrieren und du hast als Arbeitgeber mit dem Anschaffungsprozess überhaupt nichts zu tun. Du kriegst, wenn ich mein Fahrrad übernommen habe, im Folgemonat einen Einzelleasingvertrag und ziehst mir die Kosten, die monatlich entstehen, von meinem Gehalt ab. Das ist in Wahrheit die ganze Umsetzung. Das heißt, wir greifen hier als Wilddienstrat sehr, sehr stark in das Fuhrparkmanagement ein und wickeln den gesamten Anschaffungs- und Administrations-, aber auch den Kommunikationsprozess mit allen Stakeholdern, sprich mit Versicherung, Leasinggesellschaft, Fachhändlern und deinen Mitarbeitern ab.
Es ist ja eine, du hast die österreichische Politik hier positiv erwähnt, das möchte ich in dem Fall unterstreichen, es ist eine .at und es ist eine österreichische Geschichte, ist klar. Du bist ein Wiener Unternehmen, ist dein Radius trotzdem Gesamtösterreich
beratend? Ja, wir sind in ganz Österreich tätig. Ich komme soeben von zwei Terminen. Einen habe ich hier in Wien persönlich wahrgenommen und den anderen Termin, wo die Entscheidungsträger über ganz Österreich verstreut sind, den machen wir online über Teams.
Dann bauen wir noch einen Call to Action zum Schluss ein. Verlinken in den Shownotes werde ich nicht nur den Podcast mit der Sabine Pater, weil sie sich ergeben hat und weil ich es gesagt habe, sondern natürlich auch www.wilddienstrat.at, Wilddienstrat in einem durch. Und da gibt es auch die Homepage, Information zu einer E-Mail-Adresse office@wilddienstrat.at. Kommt man da direkt zu dir?
Da kommt man in meine Kundendienstabteilung. Das heißt, dort werden alle Fragen a priori zuerst einmal beantwortet. Wenn man zu mir direkt möchte, dann verwendet man statt dem Office meine beiden Initialen. Heinrich Bertha.
So wie die Selbstständigkeit, ne? Die Happy Events, genau, und die CD bei mir. Danke für diesen Geheimtipp noch. Also, wie gesagt, Call to Action, schaut euch das Ganze an. Es klingt wirklich gut und ist wirklich time to market, glaube ich, sich sowas jetzt zu, ja, da zeigt noch einer auf, da hat noch ein.
Naja, wenn wir beim Call to Action sind, dann gibt's noch eine ganz wesentliche Information, die ich keinem Entscheidungsträger in einem Betrieb vorenthalten möchte. Die Standardfrage, wenn ich das Modell präsentiere, ist natürlich immer, was kostet mich als Arbeitgeber das? Und da bin ich in der glücklichen Situation, dass ich ein Geschäftsmodell habe, wo ich antworten kann, das ist das einzige Mitarbeiter-Benefit, für das kein Budget erforderlich ist. Das wird dann meistens gleich einmal kommentiert, aber ich kann es natürlich auch stichhaltig argumentieren, wenn ich über eine Laufzeit von 4 Jahren mir mein Fahrrad finanziere aus dem Bruttogehalt mit Hausnummer 1.000 Euro pro Jahr, dann ist das ein 4.000 Euro Rad. Wenn mir mein Arbeitgeber 4.000 Euro weniger Gehalt ausbezahlt, dann spart er sich für diese 4.000 Euro 30% Dienstgeberabgaben. Das heißt, es bleibt sogar Geld im Haus, wenn das umgesetzt wird. Meine größten Kunden haben ein Fahrradvolumen von 1,5 Millionen Euro draußen.
Das sind Konzerne fast, kann man sagen.
Das sind Konzerne mit 5.000 Mitarbeitern. Okay. Ja. Da geht es um 400 Fahrräder.
Und da geht es um einen Batzen Lohnnebenkosten. Ne?
Und 450.000 Euro von diesem Fahrradvolumen bleiben an Dienstgeberabgaben im Haus und werden nicht abgeliefert.
Ich habe in den 80ern, 90ern des alten Jahrtausends immer nach legalen Möglichkeiten gesucht, Steuern zu sparen im Wertpapierbereich. Da geht gar nichts mehr. In dem Bereich scheint noch was Legales zu gehen und das ist eine schöne Sache. Wie gesagt, office@wilddienstrat.at, www.wilddienstrat.at. Harald Bauer persönlich. Lieber Harald, wunderbar, dass du da warst, dass wir ein bisschen über österreichische Sportgeschichte, die du begleiten durftest, gesprochen haben und dann zum Schluss lange und ausführlich über willdienstrat.at. Ich wünsche viel Erfolg damit, spiel meinen Abspann und sage mal an die Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören von meiner Seite. Ich glaube, Inspiration pur und ein Tschüss einmal von mir.
Und herzlichen Dank fürs Zuhören von meiner Seite.
Wunderbar. Ciao. Podcast.